ich habe festgestellt, du brauchst diesen, ich nenne es mal, ich subsumiere das mal unter Ehrgeiz, du brauchst auch einen ganz starken Teil davon, um diese ganzen Schrapazen, die in den Jahren kommen, durchzustehen. Was der Grund auch immer ist, ich möchte nur sehen, dass der Grund, meistens sind es Gründe, dass die stark genug sind, weil die müssen so lange tragen.
Also da brauchst du wiederum den Hustler, ja, der wirklich sehr pragmatisch schaut, okay, gut, was ist der nächste Schritt, der unser Überleben letzten Endes sichert und dass wir sozusagen Geld auf der Bank haben.
Für mich ist eins der großen Themen auch so Resilienz, und die Resilienz beruht auch auf dieser Selbstreflektiertheit, glaube ich, um dann lernen zu können. Die so Gründerjahre sind ja so wie Hundejahre, keine Ahnung. Du musst ja alles machen, dich um alles kümmern. Das heißt, jedes Jahr zählt dreifach oder fünffach.
Da kann man vielleicht sehen, da ist ein Momentum oder kommt da entsprechend auf. Man sieht da was, aber am Ende des Tages schaut man sich das Team an, schaut sich an, wie das Team executed hat, wie gut das Entscheidungen getroffen hat und geht mit der Hypothese rein, okay, wir glauben daran, dass dieses Team Level 1 beschreitet. Winning Teams from Pre-Seed to Series B. Ich bin auf der Reise herauszufinden, was starke Gründerteams ausmacht, um anderen Foundern und Leadern zu helfen, sich besser auf diesem Weg zurechtzufinden. Heutiges Thema: von Seed zur Series A mit Alex, Managing Director bei Seed & Speed Ventures. Viel Spaß! Alex, schön, dass du heute hier bist bei Winning Teams from Pre-Seed to Series B.
Ja, vielen Dank, Florian, für deine Einladung. Wie ich nachher bestimmt noch ein paar Mal erzählen werde, das Thema liegt mir sehr am Herzen. Insofern freue ich mich wirklich sehr, mit dir darüber sprechen zu können.
Ja, nee, zweite Aufnahme jetzt. Ich bin gespannt. Du hast ja auch gemerkt, so, ich glaube, es ist relativ smooth schon gelaufen, aber da war schon ein bisschen Aufregung davor. Von beiden Seiten, glaube ich.
Ich folge dir da gerne. Du bist hier okay. Der Profi. Ich bin gerne dein Gast heute.
Okay. Genau. Zum Thema Profi. Du bist ja auch seit mittlerweile 13 Jahren als VC-Investor tätig. Und unser Thema heute ist von Seed zur Series A, was starke Gründerteams ausmacht. Bevor wir aber jetzt reinstarten, stell du dich doch mal kurz vor.
Ja, mache ich gerne. Das Thema liegt mir seit, wie du gesagt hast, seit über einem Jahrzehnt sehr am Herzen, weil das genau die Phase ist, in der ich investiere. Ich habe mal ganz früher angefangen, Unternehmensberatung, wie so viele, habe da IT-Projekte gemacht, habe dann bei einem B2B-Software-Startup im Vertrieb gearbeitet und im Projektmanagement, habe da Softwareprojekte mit den Entwicklern gemacht, habe dann lange Jahre Startups nach Berlin geholt aus Europa, Asien und Amerika, habe dann leider erfolglos versucht zu gründen im Online-Marketing-Bereich ein Startup, habe da viel gelernt, aber ansonsten kein Geld gewonnen, sondern verloren, und habe dann aber erfolgreich ein VC mitgegründet, die German Startups Group Berlin AG. Das war, ist jetzt eher im Bereich Private Equity aktiv. Damals in der Gründungsphase haben wir uns mit Seed Investments beschäftigt. Habe das diesen Weg dann weiterverfolgt, habe dann bei Vestec Ventures, dort war ich Geschäftsführer und Partner, habe da auch B2B Early Stage Investments gemacht, ich glaube 6 Jahre oder so, und bin jetzt hier 6 Jahre Geschäftsführer bei Seed & Speed Ventures, wo wir in Europa, vor allen Dingen im Dachbereich, B2B und Enterprise Software Investments machen.
Mhm. Mit einem Sales, also ihr sagt ja von euch selber, ihr seid der Sales VC.
Ja, das heißt, dieses Thema B2B und Enterprise Software, das ist ja oftmals eine Sache, bei der du zwar Online-Marketing, Performance-Marketing unterstützt arbeiten kannst und solltest, aber ganz viel geht einfach durch Sales. Also das heißt, die B2B-Gründerinnen und Gründer müssen eine Sales-Organisation aufbauen in den meisten Fällen, und wir unterstützen da, indem wir für die Startups kostenfrei einfach Experten mitbringen, die die Gründerinnen und Gründer beraten beim Aufbau des Sales-Teams, bei Sales-Strategien, bei Sales-Tools, der Entlohnung der Sales-Leute. Also alles, was das Thema Sales angeht, da bieten wir eine ganze Menge kostenlosen Support.
Weil es halt auch gerade in diesem B2B-SaaS-Bereich einfach sozusagen eine der Kernkompetenzen ist, die dann den Unterschied macht am Ende des Tages.
Ja. Ja, also genau, also ein gutes Produkt kannst du haben und musst du haben, aber am Ende machen die den Fortschritt, die das auch an den Mann und an die Frau bringen können. Und da muss man das Rad ja nicht immer neu erfinden. Und die Kollegen, die, also jetzt nicht unsere Investment Professionals und ich, wir haben auch eine gewisse Expertise entwickelt über die Jahre, aber für diese Sales-Beratung, da gibt es wirklich extra Sales-Consultant, die das auch schon seit über 10 Jahren machen und die dann auch dadurch, dass sie, so wie wir als Investoren, viele Startups sehen, auch die Tools, die sich bei einem Startup bewährt haben, auch in das andere Startup übertragen können. Das heißt, da muss man, wenn man uns an Bord hat, halt nicht das Rad nochmal neu erfinden.
Okay. Du bist jetzt seit 6 Jahren bei Seed and Speed
Ja.
und genau, davor war ja Vestec gewesen, davor die Berlin, nee, Startup Group.
Ja,
Nee, German Startup
German
Group,
Startups,
ja.
genau,
Nicht nur
ja.
Berlin, ja.
Ja.
Und du meintest im Vorgespräch, dass du etwa 100 plus Investments mit begleitet hast. Ja.
Ja, ich glaube schon, das ist also, es sind eher mehr wahrscheinlich, weil wir bei Vestec damals auch noch drei Inkubatorprogramme gemacht haben, wo ja in sich dann nochmal zusätzlich zu den Seed Investments nochmal jedes Jahr 10 Pre-Seed-Startups dazu kamen. Und da sieht man dann sehr viel, was den Neustart angeht, Gründer, die sich finden oder auch schon mal getroffen haben, aber dann sich entwickeln müssen als Team und so weiter, ja.
Nee, ich möchte das nur noch mal so ein bisschen eingrenzen, auch so für die Zuhörer, wo ja deine Erfahrung liegt, ganz klar im Seed-Bereich. Ja, jetzt 6 Jahre quasi B2B, SaaS, sehr viel gemacht, ja, aber davor war es schon auch relativ breit gestreut. Da habt ihr ja auch B2C-Themen mit Vestec gemacht.
Ja, das stimmt, haben wir auch
Ja.
gemacht. Ja, also also genau und davor auch. Das waren auch bei der German Science Group haben wir auch B2C-Themen auch gemacht, aber auch B2B-Software-Themen. Das ist in den letzten Jahren immer mehr in den B2B- und Enterprise-Software-Bereich gewandert. In den letzten, für mich persönlich, 8 bis 10 Jahren, was auch wahrscheinlich, also meine persönliche Journey und Entscheidung ist, warum wir das machen, aber auch ein bisschen was mit dem Markt zu tun hat, weil ich ganz stark daran glaube, dass es für mich sehr viel, also wenn ich gründen würde, dann in diesem Bereich logischerweise, weil in dem arbeite ich und der macht mir Spaß, aber es ist auch sehr viel leichter als europäisches und vielleicht deutsches, österreichisches, Schweizer Unternehmen Erfolg zu haben im B2B-Themen, weil du erstmal kleinere Märkte dir erobern kannst, testen kannst, hochgehen kannst. Du bist nicht sofort in Konkurrenz mit US- oder asiatisch gefundeten Unternehmen, die halt sehr viel mehr Geld haben. Du kannst dir Teile von Europa erstmal erobern, dadurch internationalisieren. Es gibt also sehr viele Vorteile aus meiner Sicht im Gründungsprozess, im B2B-Bereich zu gründen und nicht im B2C-Bereich und auch im Exit-Bereich, denn dort, das ist üblicherweise ein Markt, wo nicht nur so Winner takes it all ist. Also wenn du auf dein Telefon schaust, dann ist die Software vermutlich aus dem Silicon Valley, also und viele deiner Apps auch. B2C-Bereich ist hart und im B2B-Bereich sieht es anders aus. Ja, da gibt es durchaus regionale, nationale, kontinentale Champions und da sehe ich nicht nur im Gründungs-, sondern auch im Exit-Bereich sehr viele Vorteile für uns. Und deswegen machen wir das seit einigen Jahren vorrangig.
Okay. Ja, macht Sinn. Also wir haben natürlich einen viel fragmentierteren Markt in Europa. Und klar, wer in den US startet, hat dann halt auf der Consumer-Seite direkt einen gigantischen Markt, den er bespielen kann. Und das ist natürlich schwierig, wenn man von hier Consumer-Facing-Product entsprechend baut und zunächst mal sozusagen eventuell auch eher sich auf Dach oder Europa sozusagen konzentriert.
Ja,
Da gibt es
nicht,
ja
also
auch
das
eine
heißt nicht,
Lokalisierung.
dass der Aspiration Level, also der Ehrgeiz Level, der soll hoch sein. Da soll natürlich die über Europa hinausgehen und die Welt. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das hat. Das wollen wir auch als Investoren sehen. Aber es ist halt nicht so, dass du sofort mit einem Startup, das natürlich in den, also je höher die Finanzierungsrunden im Alphabet gehen, Series B, C, D und so weiter, da hast du halt in Europa Nachteile und dann stehst du gleich in Konkurrenz mit Unternehmen, die riesig gefundet sind aus China, aus Amerika. Und das ist im B2B-Bereich, da ist noch ein bisschen mehr Level Playing Field durch die Gegebenheiten, die wir in Europa haben.
Okay. Da kommen wir sonst wieder in die Diskussion sozusagen. Ökosystem sozusagen hier in Deutschland, in Europa zu als Silicon Valley und auch, sag ich mal, Funding, Talent und so weiter. Aber insbesondere auch Funding. Aber wir sind ja jetzt heute zusammengekommen, um ja über die Teamkomponente zu sprechen. Ja. Und du sozusagen als Seed-Investor geht es ja bei dir im Wesentlichen darum, auf das richtige Team zu setzen. Ganz konkret, wie wichtig würdest du sagen, ist das Team im Vergleich zu Markt, Businessmodell und den weiteren sozusagen Faktoren?
Also für mich ist das das Allerwichtigste, auch weil es das ist, womit ich sehr viel Zeit bei der Due Diligence verbringe. Ne? Wir versuchen, wenn wir investieren, dann haben die Unternehmen üblicherweise ein erstes Produkt, ein bisschen was verkauft, also vielleicht ein paar Kunden, ob es 1.000 Euro MAA sind oder 10.000 Euro MAA, also monatlicher wiederkehrender Umsatz. Also da gibt es schon mal ein bisschen was. Aber ich habe jetzt nicht eine lange Zeitreihe an Umsätzen, die ich dann, wenn ich so und so viele Millionen reingebe, sozusagen multiplizieren kann, da geht es dann weiter, sondern sehr oft ist das immer noch in der Seed-Phase so ein Explorationsprozess, wo man den Markt nochmal genau versteht, indem man überhaupt reingeht, das Produkt nochmal definiert, auch ändert. Und das heißt, wir beschäftigen uns natürlich mit den Themen, die mit denen sich das Gründerteam und andere Investoren auch beschäftigen. Ne? Wie ist der Markt? Was ist das für ein Produkt? Gibt es da einen Need? Was für ein Problem wird gelöst? Und das Ganze machen wir natürlich und prüfen wir ab und sprechen sehr viel mit Kunden der Startups in der Due Diligence Phase. Reference Calls machen wir da auch mit Nicht-Kunden, warum die das nicht kaufen würden. Also wir beschäftigen uns sehr viel damit. Aber am Ende ist es so, dass diese Reise, die man dann zusammen eingeht, wenn wir als Seed-Investor einsteigen, dann sind da üblicherweise, in schnellen Fällen 5 bis 8, aber in der Mehrheit der Fälle 8 bis 12 Jahre, die so ein Unternehmen noch braucht zu wachsen, um dann irgendwann mal einen Exit zu haben, der sich wirklich lohnt. Und das heißt, wir sind mit den Gründerinnen und Gründern lange zusammen, aber auch die Gründer untereinander. Und das heißt, man muss da sich auf eine lange Zeit binden. Und wie heißt das so schön im Ehebereich? Und im Prüfe gut, wer sich ewig bindet oder so ähnlich heißt der Spruch, glaube ich. Und das ist hier auch so unter den Gründern untereinander, aber auch mit uns. Und es ist oftmals so, dass sich die Thesen ja auch nicht bewahrheiten müssen, die Gründer und wir im Investmentmoment haben. Ne? Vielleicht ist ein ganz anderer Markt interessant, vielleicht muss das Produkt geändert werden oder es muss ein kompletter Pivot her. Und diese Gründerinnen und Gründer brauchen wir, die dazu in der Lage sind. Das ist je höher du in der Finanzierungsrunde kommst, umso mehr brauchst du Leute, die exekuten können, Manager, aber diese Gründerpersönlichkeit, die ersten Jahre eine hohe Resilienz hat, die versuchen wir zu finden und die versuchen wir auch zu prüfen, wenn wir die Teams kennenlernen.
Weil diese Resilienz der Gründerpersönlichkeit oder des Gründerteams letzten Endes auch einer der ausschlaggebenden Faktoren ist, um Level 1 abzuschließen und zur Series AA überzugehen.
Genau, und das ist für uns, also das ist auch für mich als Seed-Investor sozusagen das, was ich als Hauptaufgabe sehe, das, was ich dir gesagt habe, den Sales-Support und auch sonstigen Support, den wir liefern können, weil wir halt viel sehen, dass wir Sounding-Board für das Gründerteam sind, das ist alles wichtig, aber so für mich ist der erste Ritterschlag, wo ich sagen kann, ich oder mein Team, wir haben unsere Rolle gut gemacht, ist, wenn die Series D A da ist und das heißt, dass wir auch versuchen, alles dahin zu trimmen, dass das für die größeren Fonds, für die Series A-Investoren und darüber hinaus interessant ist. Die Teamaufstellung, die Umsätze, die Märkte, also all das ist sozusagen unser Job. Und da ist in der Phase ganz, ganz viel Team dabei.
Also nochmal zusammengefasst. Du meinst ja auch am Anfang, es sind einfach nicht so viele Datenpunkte da. Ihr schaut auf eine Historie von vielleicht 1, max. 2 Jahren. Ja. Wo das Team entsprechend gestartet ist. Da kann man vielleicht sehen, da ist ein Momentum oder kommt da entsprechend auf. Man sieht da was, aber am Ende des Tages schaut man sich das Team an, schaut sich an, wie das Team executed hat, wie gut das Entscheidungen getroffen hat und geht mit der Hypothese rein, okay, das ist ein interessanter Markt generell. Das ist generell ein Produkt, wo wir sagen, okay, das kann entsprechend funktionieren und wir glauben daran, dass dieses Team Level 1 beschreitet.
Genau. Also das ist der Punkt und deswegen ist viel der Due Diligence, die wir machen. Natürlich schauen wir uns im Legal-Bereich die ganzen Verträge an, im Financial-Bereich, das, was erreicht wurde, was geplant ist, im Produktbereich. Wir lassen eine Tech-DD machen von Dienstleistern, die dann auch nochmal das Produkt sich technisch anschauen. Aber unser Hauptjob ist also nicht nur die Aggregation dieser Sachen, die ich gerade genannt habe, sondern einfach jede Interaktion mit dem Team ist quasi, dient für uns sozusagen der Feststellung, kommen die untereinander klar? Sind das Personen, die nächsten Jahre es schaffen, das Team aufzubauen, das gesamte Startup-Team? Funktionieren sie als Gründerteam? Wie werden Konflikte gelöst? Wie werden Konflikte mit uns gelöst, wenn man vielleicht verschiedene Interessen hat? Weil das gibt ganz viele, also wir suchen so viele Datenpunkte, nenne ich es einfach mal, wie es geht, in den Interaktionen zu machen. Deswegen, wir haben natürlich in der Corona-Phase, wie alle, auch komplett digitale Investments gemacht, ne, durch Videocall basiert und so weiter. Das geht auch. Aber als Seed-Investor bin ich froh, dass die Zeit vorbei ist und wir uns auch sehen tatsächlich und dann auch ein bisschen mehr Zeit verbringen als 60, 90 Minuten Call, sondern auch die 30 Minuten vorher, nachher miteinander essen gehen, dass man sozusagen auch weiß, was passiert in den nächsten 8 bis 12 Jahren.
Genau, aber lass uns vielleicht ganz kurz darauf eingehen, diese 30 Minuten oder diese Stunde, 2 Stunden mehr, wo du beim Essen dann zusammensitzt. Was für Datenpunkte geben die dir? Oder was für ein Gefühl kann sich daraus entwickeln? Was für Themen schaust du dir an? Was für Signale suchst du?
Genauso ist es Signale, Themen und es ist einfach so, es bleibt nichts weiter übrig, als der Versuch zu unternehmen, mit mehreren Leuten im Team, also dann bin dann ich, ein Investmentmanager, ein Associate, also 2, 3 Leute von uns, auch auf der anderen Seite dann 2, 3 Personen, dass man einfach versucht, die Persönlichkeiten zu erkennen, weil du kannst 60 Minuten oder so plus minus eine Maske aufrechterhalten, etwas geübt haben, einen Pitch, und das ist wunderbar, das funktioniert und das ist vielleicht auch richtig so. Aber was wir brauchen, wir müssen ja sehen, dass wir die Persönlichkeiten dahinter erkennen, damit wir ein Gefühl haben, dass wir auch, dass wir wissen, in wen wir investieren, wie funktioniert das Team untereinander, gibt's da Leader, Follower, gibt's da, und das ist jetzt nichts Schlechtes, einfach nur so, um zu identifizieren, gibt's da Issues, die vielleicht nicht gelöst sind, gibt's da ein Rollenverständnis, wie schätzen wir das Thema Resilienz ein, wie gut ist die Mischung zwischen dem, was wir wollen, Leute, die alpha-mäßig mit dem Kopf durch die Wand wollen, weil das muss man als Gründerin oder Gründer wollen. Gleichzeitig wollen wir Investoren natürlich auch einen Partner haben, mit dem man reden kann, der einem zuhört. Und das ist eine schwierige Balance sozusagen, die manchmal in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Und das findest du am besten raus in meiner Erfahrung, wenn man auch eine etwas so ungezwungenere, diskussionsartige, ein Essen, ein Kaffee trinken hat, wo dann auch ein bisschen auch über das Privatleben gesprochen wird. Und ich würde auch sagen, das ist nicht nur unsere Due Diligence, nicht, dass die Gründerinnen und Gründer, die jetzt zuhören, da Angst kriegen. Das geht ja an beide Seiten. Ne? Auch die Gründer sollten, das empfehle ich immer, sich sehr genau anschauen, wen sie sich da für die nächste Dekade ins Cap-Table holen, wer mit ihnen zusammen die Geschicke der Zukunft entscheiden wird. Da muss auch
ihr seid ein erweitertes Team. Ihr seid nicht operativ, aber irgendwo gibt ihr Impulse oder ihr seid operativ sogar sozusagen, das ist ja eigentlich quasi auch eure Value Proposition in dem Sales-Thema sozusagen, unterstützt ihr auch wirklich hands-on, aber ihr seid ja quasi das erweiterte Team. Also so.
Ja, also zumindest was die strategischen Entscheidungen angeht. Genau. Ne? Auch beim Sales-Thema, da muss natürlich keiner sagen, das machen, was dann empfohlen wird. Aber es ist einfach wichtig, dass man den Austausch hat, dass man zuhört, dass man versteht, wie die Gedanken sind. Und ja, insofern sind wir, das ist jetzt kein Geld, also wir als Seed-Investoren verstehen uns nicht als Leute, die jetzt Geld setzen und dann nach 10 Jahren fragen, was ist denn damit passiert.
Nochmal, du hast es gerade eben beschrieben, um was geht's da, sag ich mal, beim gemeinsamen Essen, sich besser kennenzulernen, zu verstehen, wie ist auch die Dynamik innerhalb des Teams? Ist da, vertrauen die einander? Ist klar sozusagen, wer hier wo den Hut auf hat? Mhm. Und ist es beispielsweise auch klar, also klare Rollenverteilung? Aber ist es auch klar, wie Entscheidungen getroffen werden? Oder besser gesagt, merkt man, dass das reibungslos sozusagen entsprechend läuft? Oder gibt es da irgendwo eine Spannung im Thema, wer führt, wer navigiert oder navigieren sie zusammen? Aber letzten Endes möchtest du auch sehen, können die als geschlossene Einheit schnell Entscheidungen treffen und schnell nach vorne exekuten?
Genau. Und was machen sie, wenn der Fall eintritt, der vielleicht nicht ist. Aber so im Idealfall ist es so, wie du beschreibst, ne? Es gibt da klare Rollenverteilungen und vielleicht gibt es eine oder einen CEO, der dann bei einer Paz-Situation sagt, das ist meine Direktive, ich kann jetzt sagen, wir links oder rechts lang gehen. Der Punkt ist so ein bisschen aber, was passiert in den Momenten, wo das nicht so ist? Haben die Skills gelernt? Die sind ja oftmals auch jung, also jung an Erfahrungen in den 20ern, 30ern, das sind also begrenzte Anzahl an Jahren an Arbeitserfahrung. Trotzdem braucht man Persönlichkeiten, die so selbstreflektiert sind, dass sie die Tools entweder schon kennen, mit denen man Konflikte löst oder sich selbst organisiert als Team oder zumindest eine Awareness haben, das kann ich vielleicht noch nicht, das muss ich mir suchen, ich suche mir einen Coach oder ähnliches. Also diese, so eine Art Selbstreflexion, würde ich sagen, ist ein großes Thema, das mir wichtig ist.
Selbstreflexion, weil auch nur durch, also ich ergänze es mal, nur durch Selbstreflexion kann es auch zu Lernfähigkeit letzten Endes kommen. Wenn du nicht in der Lage bist, wirklich zu reflektieren, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Und gerade, was du gesagt hast, wenn es sich auch um einen First-Time-Founder handelt, der jetzt nicht so viel Erfahrung hat, geht es letzten Endes darum, dass der sich schnellstmöglichst der verändernden Situation entsprechend anpasst. Ja. Im Business generell, also den Erkenntnissen, aber auch sozusagen in der Rollendynamik in einer verändernden Rolle von einem sozusagen Seed to Series A Startup auch, wo dann vielleicht auch sozusagen Mitarbeiter hinzukommen, wo eine gewisse Führung dann auch entsprechend nötig ist und so weiter und so fort.
Ist das? Ja, absolut so ist es. Das ist für mich ist eins der großen Themen auch so Resilienz, und Resilienz beruht auch auf dieser Selbstreflektiertheit, glaube ich, und dann lernen zu können. Also es ist nicht nur das etwas ganz stark zu wollen, sondern auch einfach mit Misserfolgen umgehen zu können, weil die Misserfolge kommen garantiert, auch nicht nur einmal. Dass ich bei diesem Thema gerade bin, auch dieses Thema etwas ganz stark zu wollen, ist mir wichtig, weil was kann man für Gründe haben, ein Unternehmen zu gründen? Ja, also irgendwie, ja, die Welt oder in einem kleinen Teil der Welt zu verändern, das gibt's immer mal wieder. Ansonsten ist auch für mich ein genauso akzeptabler Grund, unabhängig zu sein, selber etwas machen zu können. Mhm. Genauso akzeptabel ist, ich nenne es mal einfach ganz plakativ, reich werden zu wollen, weil ich ein tolles Unternehmen aufgebaut habe, das dann verkauft wird. Oder auch Aufmerksamkeit. Es gibt ganz viele Gründe, die in den Gründerpersönlichkeiten manchmal zu verschiedenen Prozentzahlen sich wiederfinden. Und ich habe festgestellt, du brauchst ich subsumiere das mal unter Ehrgeiz, du brauchst auch einen ganz starken Teil davon, um diese ganzen Strapazen, die in den Jahren kommen, durchzustehen.
Okay, es muss eine nachhaltige Motivation da sein.
Ja.
Wie auch immer die ist, die kann auch monetär sein, die kann vom Produkt entkommen, aber oder von verschiedenen Faktoren, aber ja. Es muss erkennbar sein, dass diese auch wirklich genügend ist, damit der oder diejenige diese Strapazen im Rollercoaster quasi aushält.
So ist es. Und was ich eigentlich, womit ich das zusammenfassen wollte oder eigentlich ergänzen wollte, was du gesagt hast, ist es gut, wenn das die Themen sind, die du unter nachhaltige Motivation genannt hast, das Produkt oder ein Ziel, irgendwas verändern zu wollen, das ist schön. Aber für mich als Investor, ich werte das nicht. Für mich ist es genauso okay, wenn jemand sagt, ich will mein Ding machen. Ich will keinen Chef mehr haben. Also man hat immer irgendjemanden über sich oder zumindest neben sich, seines Gesellschafter oder Investoren oder auch irgendeinen Käufer des Unternehmens irgendwann mal am Ende. Aber ich habe no judgment at all. Also was der Grund auch immer ist. Ich möchte nur sehen, dass der Grund, meistens sind es Gründe, dass die stark genug sind, weil die müssen so lange tragen. Man muss so viel aushalten als Gründerin oder Gründer, dass man da dass ich am liebsten erkenne, welche Gründe können das sein, oder zumindest hoffe ich dann immer, dass die Gründer und Gründer das über sich selber wissen. Ja.
Hast du ein Beispiel, wo du gesagt hast, okay, da hat es nicht gelangt oder da hast du dann nicht dran geglaubt, nachdem du Team kennengelernt hast, die Beweggründe, wo du gesagt hast, okay, nee, das ist nicht die Motivation, die euch da durchgehen lässt?
Also absolut, das ist, das hatte ich schon. Ich, also wir hatten da, also wenn ich jetzt auch mal an die ganz kleinen Pre-Seed-Investments von ganz früher denke, im Inkubationsumfeld, da hatte ich mal einen Gründer, der, dem hatte ich gesagt, wir melden uns bis, ich weiß nicht mehr, Donnerstag um 12 Uhr, habe das dann nicht geschafft und habe dann sozusagen dann die. Und er hatte in seiner E-Mail keine Handynummer angegeben. Ich wollte ihn anrufen, das weiß ich noch. Wollte ihn anrufen und sagen, du bist drin im Programm, freue mich und so drauf. Und was, das war natürlich ein Programm, da hast du weniger viel Kennenlernmöglichkeiten und hoffst, dass du mit Selbstselektion und dem eigenen Geschick da gut hast. Und dann trudelte sozusagen eine, ein, zwei Stunden nach 12, als ich dann so die versucht hatte, Telefonnummer rauszufinden, weil ich wollte jetzt nicht per E-Mail das Ganze machen, ein, ja, sorry, ich sehe, ich habe mich noch nicht entschieden, also ich gebe das auf, das kann ich nicht. Also hat dir der Mut verlassen, will ich damit kurz sagen. Das soll jetzt nicht nur die Lehre sein, irgendwie idealerweise eine Handynummer oder sowas, ein E-Mail-Abbinder zu haben, für den ich sehr schätze, einfach aus solchen Gründen. Aber es war, da habe ich tatsächlich, das konnten wir aufgrund der Kürze der Kennenlernphase nicht wissen und das war so ein Moment, wo ich dachte, für mich dann auch haben beide Seiten Glück gehabt vielleicht, ja, also auf eine falsche Reise zu gehen, funktioniert nicht. Das merkt man dann schon. Und ansonsten, wenn ich das jetzt mal fortsetze, ein Thema, das ich, wo ich sage, also in dem Moment, in dem ein Gründer uns anspricht, vielleicht, also ich habe manchmal nicht viel Zeit, wenn ein Gründer sagt, du, ich will dich mal sprechen und es gibt gute Gründe, das zu machen, weil ansonsten kann ich das nicht oftmals als erste Kontaktaufnahme machen. Normalerweise ist der Weg, dass wir uns erstmal ein Pitch-Deck anschauen, um zu sehen, passt das überhaupt, ohne jetzt ein Urteil zu fällen über das Gründerteam oder die über den Markt oder so. Einfach nur, passt das einfach formal in das, was wir tun? Das Scope. Das ist einfach gar keine Wertung. Aber manchmal gibt es ja Gründe, auch trotzdem das zu machen. Und wenn ich dann nicht, dass ich so ein super Frühaufsteher wäre, aber wenn ich dann merke, dass wenn ich einen Termin um 8 vorschlage, dass es dann schwierig wird, egal an mehreren Tagen, dann frage ich mich auch mal, wie stark ist der Wille? Und also die These ist ja dann auch am Ende als Investor, ein Gründerteam verkauft an den Investor irgendwie 5 oder 10% des Unternehmens für x Millionen oder an mehrere Investoren dann irgendwie 20% für x Millionen. Ja, so wie da verkauft wird, ist auch die These dann, so verkaufen die ja vermutlich auch an ihre Kunden mit derselben Vorbereitung, mit derselben Pünktlichkeit, mit derselben Überlegung, mit derselben Zielorientiertheit. Und da versuche ich dann immer Sachen auch rauszulesen, wie der Verkaufsprozess an die B2B-Kunden auch funktioniert.
Also wir hatten ja das Thema, ist diese Motivation nachhaltig? Aber genau, das ist halt jetzt auch gespickt mit dem Thema, okay, wie ist die generelle Herangehensweise? Ist da jemand wirklich, versucht er es möglich zu machen? Hält er entsprechend nach? Wenn es nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht doch nicht so die Priorität in einer gewissen Art und Weise. Und da muss man sich überlegen, okay, was ist ansonsten die Priorität? Und gerade in einem Seed-Business ist natürlich sozusagen die große Herausforderung und auch oft die Problematik, dass halt einfach dieses Business 120% Priorität benötigt, damit es eine Chance dazu funktionieren.
Absolut. Und auch, sagen wir mal, die Selbstorganisation. Ich habe ja nur wenige Datenpunkte, ne? Also auch wenn ich sage, Menschen sind das Wichtigste und wir schauen uns die an und das sollte beidseitig sein. Am Ende, wie viel Interaktionen gibt's denn, ne? Also Telefonate, ein paar Treffen, ein paar Videokonferenzen, aber das ist trotzdem eine abzählbare Menge. Und da zählt jede Interaktion und jeder Hinweis darauf, dass die Selbstorganisation nicht funktioniert, die ist nicht gut.
Okay, got it. Thema Teamkonstellation und Größe des Teams. Ich habe in der ersten Folge mit Iris von Share gesprochen und die waren quasi ein Viererteam gewesen. Ja? Und es gibt ja viele Studien, es gibt ja auch von First Round Capital die Studie über die letzten, glaube ich, 10 Jahre. Was sind so die erfolgreichsten Teamkonstellationen? Und dann sagt man eigentlich 2. Vielleicht 3, aber 2. Ja. Wir sind darin auch dann reingegangen, okay, Komplexität der Abstimmung und der Beziehung wird halt vervielfacht. Bei 3 hast du halt 4 Beziehungen, bei 4 hast du 6 Beziehungen direkt, ja, die gemanagt werden müssen. Aber am Ende des Tages meinte sie, hey, für uns war das ideal, wir konnten das managen und wir hatten aber dadurch halt auch, weil wir 4 waren, wirklich nochmal eine ganz andere Firepower gehabt. Ja. Wie ist dein Take on this jetzt aus der, klar, wir haben diese Studien und Co., aber aus der deiner Erfahrung?
Also das ist, ich würde im Grunde das bestätigen, weil wir machen so, also ich sag ich mal, 8 bis 10 Neuinvestments pro Jahr, wo wir dann in neue Startup-Teams investieren. Und ich würde sagen, die Mehrheit sind es 2 bis 3 Personen. 4 haben wir auch. Also ist alles kein Dealbreaker, nenne ich es mal. Es gibt ja auch Single-Founder, wo du sagen würdest, ja, es gibt da einen, der hat irgendwie die absolute Dominanz in einem Team und 1-2 Leute haben dann noch 10% oder so der Firma. Und das heißt, du hast dann fast eine Single-Founder-Situation. Wir haben uns im Team eigentlich entschlossen, die Anzahl noch von 1 bis X jetzt nicht zum Dealbreaker zu machen, weil wir jeden Case dann genau anschauen und es gibt ja schon immer so bei so ein paar Unternehmerpersönlichkeiten, die dann jeder so am Horizont hat, Oldschool Steve Jobs bis hin zu Mark Zuckerberg oder Elon Musk oder andere Leute, die unternehmerisch tätig sind, also es gibt so Ausnahmepersönlichkeiten, bei denen man sozusagen die Mut zur Widerspruch, zur Lücke hat sozusagen. Aber die meisten sind 2, 3 und das ist nicht nur, weil dort komplementäre Persönlichkeiten zusammenkommen, sondern manchmal auch so ein bisschen.
Du meintest jetzt sozusagen bei diesen herausragenden Persönlichkeiten, da würde man auch in Solo-Founder rein investieren?
Ja, wenn du da einen gewissen Track Record hast, und so ein Social Proof, dich damit beschäftigst, das würde ich nicht ausschließen, genau. Es ist immer sehr viel schwerer für einen Solo-Founder Funding zu bekommen und für uns auch diesen Schritt zu machen, weil wenn in den nächsten 1-2 Jahren dem Solo-Founder etwas passiert, gerade in der Seed-Phase, das ist nicht oder fast nicht zu ersetzen. Je weiter das Unternehmen wächst, das Startup, umso mehr hast du eine Organisation, umso mehr sind auch, wenn jemand mal krank wird für ein halbes Jahr oder so, umso mehr ist diese Person auch zumindest teilweise auszutauschen. In der Seed-Phase ist das ganz schwer, deswegen ist das für uns, ich würde sagen, nahezu ein Ausschlusskriterium, aber nicht ganz. Also wir gucken uns den Case trotzdem an.
Okay. Okay, Solo verstehe ich. Klar, bei Ausnahmepersönlichkeiten, obwohl ich glaube, genau, Steve Jobs hat ja auch ein Team gehabt. Ich weiß gar nicht, wie unser Herr Musk wie da die Setups waren. Aber nee, ich verstehe deinen Punkt sozusagen, wenn jemand mit Erfahrung da reingeht, also Erfahrung hat, es gibt die Ausnahme. Wie sieht's aber jetzt aus mit dieser These von Firepower? Also weil bei 4 kann es halt relativ komplex werden.
Also die Komplexität, die gibt's manchmal, aber ich habe das Gefühl, je größer die Teams sind, umso klarer sind dann auch manchmal so ein paar Rollen verteilt. Der eine ist dann wirklich, keine Ahnung, ja. Ich mache wirklich nur den Sales-Bereich oder ich mache wirklich nur irgendwie so Backend oder, also das heißt, da habe ich so Firepower ist, also wenn das in dem Team, das du gerade nennst, so war, wunderbar, kann ich mir vorstellen, aber das ist für mich weniger das Problem, weil die Seed-Phase ist ja auch nicht so, wo dann 2 Hacker-Hustler da zusammenarbeiten, sondern es sind ja schon mehr Leute, die da sind, also das Gründerteam plus ein Startup-Team, die ja auch schon was übernehmen. Ich habe das eher so, jetzt da ich das schon ein paar Jahre mache, eins der wichtigsten Regeln im Vertrag ist für mich, dass Vesting, wo halt geklärt wird, was passiert, wenn ein Gründer, eine Gründerin das Team verlassen muss, weil das passiert dann doch oft, dass jemand nicht mehr will, dass jemand nicht mehr kann, aus welchen Gründen auch immer, und dann muss ja das Startup weiter.
Das Team nicht komplett auseinanderfliegt danach, sondern eine klare Regelung da ist und das Team dann quasi danach auch weitermachen kann.
Ja, weil das empfehle ich auch ohne Investoren, Gründerteams, die sich jetzt zusammenfinden, man kann die Verträge kurz und knapp halten, aber eine Regelung, Was passiert, wenn einer von uns nicht mehr will, nicht mehr kann? Sollte man dann treffen, wenn man zusammenkommt? Das würde wahrscheinlich auch jeder Familienrechtsanwalt, jeder Scheidungsanwalt sagen, macht einen Ehevertrag. Oder würde es vielleicht nicht sagen, weil dann hat er weniger Arbeit. Aber macht einen Ehevertrag, wenn ihr euch liebt, wenn ihr gemeinsam einen Weg gehen wollt für den Moment, wo ihr dann nicht mehr könnt oder wollt. Und das, nichts anderes, würde ich den Gründern empfehlen, auch ohne Investoren an Bord zu haben.
Den Punkt, den ich jetzt ganz interessant fand, den du am Anfang genannt hast, war, bei einem größeren Team sind manchmal die Rollen klarer. Bedeutet, dann macht der eine halt wirklich nur Sales und dann macht der eine halt wirklich nur Tech, der andere macht Operations und dann ist dann vielleicht, sage ich mal, der CEO der Finance und
dann Strategie ist es aber, oder Fundraising-Guy, was auch immer, ja genau.
Und jeder ist vielleicht in seinen wirklich Stärken unterwegs, ja. Okay, also es ist eine andere Betrachtung, ist auch interessant. Da kommen wir, glaube ich, wieder zurück zu dem Thema. Klar gibt es natürlich vielleicht einen gewissen Research und eine Statistik, aber am Ende ist es komplex und man muss halt auch die Ausnahmen sehen. Und das ja, dann auch genau. Immer
aus den verschiedenen. Das ist der Grund, also so viel, ich meine, wir sourcen unsere Startups über Events, über Networking, über Empfehlungen von anderen Gründern, von anderen VCs, aber natürlich auch über KI-Tools, bei denen wir sozusagen die Welt abgrasen nach spannenden Pre-Seed-Startups, aber dann haben wir einen gewissen Fokus, also sagen wir mal, wir wollen kein gutes Team. Und ja, die Personen, die du genannt hast, hatten auch ein Team, aber sagen wir mal, ich meine jetzt eher auf Augenhöhe befindliche Gründerinnen und Gründer, die wollen wir einfach nicht verpassen. Also das heißt, wir schauen zuerst einmal auf die formalen Themen und dann ganz, ganz stark trauen wir das den Personen zu. Was haben die schon gezeigt?
Okay, was haben die schon gezeigt? Was haben die wirklich auch auf die Strecke gebracht? Also das ist ja auch wieder, okay. Lass uns einen Sprung machen zum Thema Diversität, weil im Vorgespräch hattest du auch erwähnt gehabt, dass Diversität im Team für dich wichtig ist und ja, dass das einer sozusagen der wichtigsten Themen ist, die ihr euch immer auch ausführlich anschaut. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt zwei ganz praktische Gründe. Einmal, irgendwie wollen wir das als Menschen, ne? Wir wollen das einfach divers haben. Wir wollen verschiedene Menschen dabei haben. Wir wollen Chancen geben. Wir wollen die Welt bunt haben. Ich glaube, das ist so ein Wunsch, den vielleicht du und ich und viele andere haben. Aber ganz pragmatisch ist es auch so, ich möchte ja auch in ein Startup investieren, das erfolgreich ist und vielleicht verschiedene Gesichtspunkte sozusagen kombinieren kann, verschiedene Arbeitsweisen, kulturelle Hintergründe oder sonst was. Das heißt, wir schauen dahin. Das ist Teil unserer DD-Liste, die wir durchgehen. So, das ist der Wunsch. Dann kommt die andere Seite. Wir sind natürlich Tech-Investoren, investieren am Ende in Softwareunternehmen, Software-Startups, ne? Wer gründet Software-Startups? Entweder Leute, die aus dem Business oder dem Tech-Bereich, also Informatik kommen, ist natürlich ein ganz starker Männerüberschuss, ganz stark aus Deutsche, Schweizer, Österreicher, was wir unser Investmentfokus auch haben. Und trotzdem wollen wir investieren. Das heißt, wo uns dazu das Ganze dann dient, ist so ein bisschen eine Selbstreflexion zu haben für uns, aber auch für die Gründerinnen und Gründer, dass wenn im kleinen Founder-Team vielleicht jetzt nicht komplett das Thema erfüllt ist, dass wir zumindest in den nächsten 1-2 Jahren sozusagen daran entwickeln können, andere Leute mit reinzunehmen in diese Gruppe, in das Team, das sich dann
entwickelt. Also du gehst jetzt aber von einer funktionellen Diversität quasi aus. Also man hat vielleicht
die verschiedenen. Ich meine Diversität in allen, also es gibt ja ganz viele Dimensionen von Alter, Erfahrung, Gender, Religion, Hautfarbe, was auch immer. Also ich meine, die ist in allen, weiß ich nicht, Dutzend
Dimensionen, die das Ganze haben kann. Du kannst es in kulturell, kognitiv, also du kannst in allen möglichen Dimensionen. Ich glaube, wir haben einerseits das Komplementäre, das Funktionelle, also sozusagen technische Kompetenz, also sind gewisse Kompetenzen entsprechend an Bord. Ja. Gibt es da noch spezifische Dimensionen, die ihr euch nochmal genauer anschaut? Weil genau, Diversität ist riesengroß.
Genau, und ich meinte jetzt mit dem, was ich sage, was wir mit den Gründerinnen und Gründern dann zusammen versuchen zu entwickeln, im Auge zu haben, ist das Große. Es sind diese Dutzend von Dimensionen. Das ist sozusagen Big Picture in einem Medium Term. In dem Short Term und im Gründerteam ist es dann eher so, was du beschreibst, sozusagen funktionelle Diversität, weil das andere kann ich mir da nur bedingt wünschen, ne? Bei zwei Leuten, wie wir gesagt haben, oder drei, da ist es ganz klar, dass bestimmte Diversitätskriterien verletzt werden. Für mich ist dann, da kommen wir so ein bisschen in dieses Thema vom Anfang, was müssen die dann können und was kann man outsourcen, was kann man hiren? Und da ist es dann tatsächlich so, das kommt ganz drauf an. Ne? Also du brauchst halt irgendwie so ein, die Dimension, wie soll ich es denn nennen? Sales, Verkauf, Pitching, Evangelist, das Thema Strategie, das Thema Tech, also so Tech-Know-how. All das sollte irgendwie vertreten sein. Das ist manchmal in zwei Personen, manchmal in drei. Manchmal ist es aber auch so, das ist ja prototypische Business School Absolventen, Absolventinnen, da ist jetzt vielleicht nicht der CTO schon dabei. Aber da muss die Awareness dabei sein, den haben wir nicht, den holen wir uns und den müssen wir auch incentivieren. Das heißt also, das Thema ist da. Wo sind die Fähigkeiten, die Eigenschaften?
Also okay, im Gründerteam, auch wenn es funktionell jetzt noch nicht besetzt ist, wenn, sage ich mal, die Awareness da ist, und aber auch die Idee, wie man es löst, ist das ein Thema, mit dem man arbeiten kann.
Auf jeden Fall auch Arbeit, das auch sehr erfolgreich arbeiten kann. Ne? Das ist überhaupt kein. Wir vereinbaren auch manchmal, dass mit dem Geld dann die und die Positionen besetzt werden müssen. Und das ist halt eine Frage im Austausch mit den Gründern. Das wird jetzt nicht diktiert, weil wir das dann irgendwie in den Vertrag reinschreiben. Das muss im Austausch passieren. Warum wollen wir das? Sehen das die Gründer vielleicht auch? Wie kann man das lösen? Mhm. Das ist dann sozusagen, deswegen dauert dieser Prozess des Investments ja nicht nur irgendeine Sitzung des Investmentkomitees und da geht ein Vertrag raus, sondern das ist dann auch ein Annäherungsprozess, Verstehen der Strategien, der Pläne. Mhm. Und deswegen ist das, da gibt es, für all das gibt es Lösungen, muss nur drüber sprechen. Mhm. Mhm.
Es gibt ja dieses Framework, was auch auf die Kompetenzen eingeht, aber auch so ein bisschen auf das Thema der unterschiedlichen Persönlichkeiten von dem Hacker, dem Hustler und dem Hipster. Das ist mal aus einer Studie sozusagen entstanden, die eher darauf gezielt hatte, wie Arbeitnehmer sozusagen die Unternehmer an der Spitze entsprechend beschreiben und was für eine Konstellation man in erfolgreichen Unternehmen noch beobachtet. Da war der Hacker der technische Experte irgendwo, der es am Ende des Tages auch baut. Ja. Der Hipster, der ein Gefühl für das Produkt hat, ja, oft vielleicht der Design, der Produktorientierte. Und letzten Endes der Hustler, der mit dem unternehmerischen Gespür, der schaut, dass das Geld in die Bank kommt. Ja. Ja. Ich finde es immer noch ganz schön, dass man, sage ich mal, eine weitere Facette dazu nimmt, den sehr Visionary. Okay. Ja. Visionary. Ihr versteht mich alle. Ja. Ja. Der halt groß denkt letzten Endes. Vielleicht auch, sag ich mal, raus und seht, okay, was sind noch mehr für Opportunitäten da? Den ergänze ich immer ganz gerne sozusagen, wenn ich sozusagen dieses Team entsprechend sehe. Und ich sage auch sozusagen, es gibt vielleicht nicht den Einzelnen, also das ist wirklich der eine ganz klar, der Hustler ist, sondern es gibt oft, sag ich mal, es müssen diese verschiedenen Merkmale müssen in diesem Gründerteam entsprechend verankert sein, ja, in einem guten Gleichgewicht. Was hältst du von diesem Modell?
Also, lustig, dass du das mit den drei Hs, mit dem Hipster, ich habe das vor, ich glaube vor 10 Jahren oder so hieß das noch Designer anstelle von Hipster, aber ist auch fein, es geht ums Produkt, okay, wie du sagst, das ist auch, passt auch. Also da, im Grunde ist da so in den Kategorien denke ich nicht mehr, also in den Kategorien denkt man öfter, also nicht mehr benutzt man die gleichen Worte, ne? Manchmal sozusagen, wer macht denn Sales? Wer ist denn hier wer macht denn Strategie und das Fundraising und so, also ganz so eher so tätigkeitsorientiert, während du jetzt so Persönlichkeiten hast. Aber am Ende kommt es auf das Gleiche hinaus. Du hast das, brauchst du alles? Und wenn du jetzt vier dieser Typen hast, dann hast du bei vier Typen vielleicht auch so verteilt. Wenn du zwei hast, dann musst du halt sehen, dass du idealerweise drei von den vier Sachen drin hast in diesen Themen. Und wenn du zum Beispiel der Hacker-Typ fehlt, dass du dann halt jemanden einkaufst, der Lust auf diese Rolle hat. Ja. Und dann mit ESOP noch incentivierst, wenn es nicht anders geht. Ich glaube davon, man guckt danach, auch wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob meine Kollegen hier die gleichen Worte verwenden würden, aber dann sind es Synonyme. Also man guckt nach diesen Tätigkeiten, nach diesen Eigenschaften.
Mir fehlt da ehrlich gesagt auch, also weil oft sind es halt diese drei Hs, ja, und es gibt noch andere Modelle, die dann erweitert sind um Persönlichkeitstypen. Aber ich finde es auch interessant, immer noch diesen Visionary zu sehen. Weil ich glaube, du brauchst den Hustler und du brauchst den Visionary. Der Visionary wird sozusagen nicht die Seeds überstehen, weil da geht's halt wirklich darum, irgendwie zu überleben. Ja, aber vielleicht sozusagen auch eine gute Fundraising-Story für die Series A zu bauen. Ja, also da brauchst du wiederum den Hustler, ja, der wirklich sehr pragmatisch schaut, okay, gut, was ist der nächste Schritt, der unser Überleben letzten Endes sichert und dass wir sozusagen Geld auf der Bank haben oder eine Zwischenfinanzierung oder was auch immer. Ja. Und dahinter stehen ja überall, sag ich mal, diese Persönlichkeitsmerkmale. Also ich sehe für mich den Hustler mehr als diesen Pragmaten, ja, den du halt auch brauchst, weil letzten Endes geht es halt auch rum, sozusagen in der frühen Phase zu exekuten. Better done is perfect. Und Speed aufzunehmen. Ja. Und oft, wenn du jemanden hast, der super kreativ ist, viel gesehen hat und die große Vision denkt, dann kann das vernachlässigt werden. Und du brauchst was in dem Tandem dann, dass dann einer sagt so, cool, denk groß, hau das auf unser Pitch-Deck für die nächste Finanzierung raus, können wir. Aber jetzt müssen wir erstmal hier schauen, dass wir die nächste Woche überstehen.
Ja, das ist so, das ist aber nicht immer, also ist immer die Frage, wo das verortet sein muss. Also das wird auch mit den zunehmenden Jahren der Entwicklung, das war es immer wichtiger, dieses Visionsthema oder dieses Big Picture denken zu können. Das ist nicht immer ganz klar, am Anfang muss ich zugeben, wer die Rolle übernimmt und ob die Rolle überhaupt ausreichend ausgeprägt ist. Manchmal entwickelt sich das auch in den Jahren. Also muss ja erstmal die, was ist so ein typischer Fall, also alle dieser zwei, drei, vier Gründerpersönlichkeiten, die müssen sich ja in den Jahren sehr stark entwickeln. Und einfacher ist vielleicht manchmal auch am Thema des Hackers oder des CTOs. Am Anfang programmierst du halt selber, dann musst du halt ein paar Leute führen. Irgendwann bist du so ein Manager und nicht jeder hat da Lust drauf oder hat auch das Talent dazu. Das heißt, im Laufe der Jahre kommt auch oftmals ein Moment, wo so eine Person dann auch sich auf ein Teilthema beschränkt im Unternehmen, also auf den Titel verzichtet, vielleicht einen anderen Manager einkauft, der mehr verdient, aber natürlich nicht die Anteile hat. Und da brauchst du auch eine gewisse Selbstreflektiertheit und innere Stärke, um das dann als meinetwegen CTO zu akzeptieren. Dann I step down, ich gehe, mach was anderes, beschäftige mich mit anderen Themen oder gehe ganz raus, was dann nicht unbedingt sein muss, aber das ist, das passiert oft, dass sich Rollen ändern und dass diese Typen, die du so gerade so nennst, ein bisschen rauskommen und nicht immer ist ganz klar am Anfang, wer das hat, weil so ein Pitch-Deck hast du natürlich immer eine Vision, weil du weißt als Gründerin, als Gründer, dass du es so verkaufen musst. Die Frage, du musst es aber innerlich im Hinterkopf haben über die Jahre, weil um dann ganz groß zu werden, musst du wirklich dich was trauen und tatsächlich Visionen haben und nicht zum Arzt gehen, sondern tatsächlich jeden Tag ins Büro und daran zu arbeiten. Also ja. Das ist nötig, aber nicht immer ist klar zu erkennen, was hat und das ändert sich im Laufe der Jahre auch.
Du meinst, dass das vielleicht dieser Visionary, der entwickelt sich und ich habe da rausgehört, der ist vielleicht am Anfang gar nicht so wichtig, der entwickelt sich, wird aber für spätere Phasen umso wichtiger. Also würdest du diese Hypothese unterschreiben, dass es da, dass es wichtig sein kann, dass du vielleicht ein Visionary hast, wenn du das Pitch-Deck erstellst, eine große Vision zeichnest und es gut verkaufst, aber dann letzten Endes wirklich um Level 1 zu unterstehen, brauchst du halt eher, sag ich mal, diese Hustler-Persönlichkeiten, die einfach täglich hart am Exekuten sind.
Also ich kann am Anfang eher ohne den echten Visionary leben, weil ich schon so viele Gründerinnen und Gründer erlebt habe, die sich ganz hervorragend entwickelt haben und dann die so dieses, das Hustling, das muss überleben, du musst ins nächste Quartal kommen, in das nächste Jahr, in die nächste Fundraising-Runde. Und die dann aber sozusagen durch die Gespräche mit anderen Gründerinnen und von anderen, mit den Peers von anderen Startups oder mit den Investoren im Board-Meeting in der Gesellschafterrunde irgendwie so und durch die tägliche Arbeit so viel gelernt haben über sich, den Markt und wie man Unternehmen aufbaut, dass die dann tatsächlich auch Teile dieser Fehlen entwickelt haben. Also die so Gründerjahre sind also wie Hundejahre, keine Ahnung. Du musst ja alles machen, dich um alles kümmern. Das heißt, jedes Jahr zählt dreifach oder fünffach. Und wenn man will, lernt man als Gründerin oder Gründer viel, viel mehr, als wenn ich im Angestelltenjob bin. Das ist einfach so. Das ist einfach aus der Not heraus auch, ja. Und deswegen. Das ist
ein Fast-Track der Persönlichkeitsentwicklung. Also, ja, weil du einfach Extremsituationen in einer gewissen Art und Weise und Unsicherheit ständig sozusagen ausgesetzt bist.
Regelmäßig und du bist, kannst dich an niemanden zurücklehnen. Klar hast du deine Founder-Kolleginnen und Kollegen, aber es ist so hart und du bist so alleine und du musst dich reflektieren, auch sehr oft, wenn du es nicht gerne machst manchmal. Das heißt also, die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung macht Riesensprünge bei den Leuten, die ich dort kennenlernen durfte, bei den Gründerinnen und Gründern, die wir im Portfolio haben, kann man das wunderbar miterleben. Das ist schon manchmal wirklich toll zu sehen.
Ich schaue so ein bisschen auf die Zeit und sie fliegt dann doch. Und ich habe hier eigentlich noch Dysfunktion und was macht eigentlich sozusagen welche Eigenschaften und Fähigkeiten zeichnen eigentlich ein Team aus, das zuverlässig von Seed zu Series A geht? Ich glaube, da waren wir schon, also wir haben Resilienz, Lernfähigkeit, Execution-Stärke irgendwo herausgearbeitet. Ein interessantes Thema, was glaube ich auch für viele ein guter Takeaway sein könnte, ist, wenn wir nochmal über Dysfunktion reden. Ja, weil Thema Konflikte werden entstehen und man weiß ja auch, dass es gab mal diese von dem Noam, also der hat Founders Dilemma geschrieben, hat eine Studie gemacht und 65% sozusagen der Startups fehlen eigentlich aufgrund von dysfunktionalen Gründerteams. Ja, also relativ hoch. Und jetzt ist die Frage, was für Dysfunktionalitäten, ja, siehst du am meisten so zwischen dieser Seed und Series A? Was kommt da entsprechend auf?
Also was mich am meisten beschäftigt, ist das Thema Kommunikation tatsächlich. Das hatten wir vielleicht heute noch gar nicht so angesprochen, weil das ist das, finde ich, da kann ganz viel dran scheitern, wenn die Gründerinnen untereinander nicht mit den Teammembern auch im ganzen erweiterten Startup-Team nicht kommunizieren, mit den Investoren auch nicht, mit den Gesellschaftern. Das ist ganz oft so, dass du brauchst halt so ein bisschen brutal honesty, zumindest in deinem Gründerinnen-Team, weil sonst lernst du ja nichts. Und ganz oft mal, so menschlich ist ja Konfliktvermeidung und das kennt jeder von uns. Und ich habe die besten Teams sind gegeneinander offen, also jetzt nicht nur Kritik an anderen, das meine ich gar nicht mal, also ein Teil davon, aber auch einfach, hey, die Sales-Zahlen sind richtig schlecht oder was weiß ich, die Outages im Produkt sind zu hoch, da ist irgendwas. Und die besprechen es untereinander und ich kann auch ehrlich sagen, es gibt eine ganz klare Korrelation zwischen, wie gut berichten Gründerteams an ihre Gesellschaft, an ihre Investoren und wie gut läuft das Projekt. Das ist einfach so, dass wenn du der Wahrheit ins Auge schaust und kommunizierst, wie es gerade ist, das sind die Challenges, das sind die Wins, das sind die Zahlen. Das sind die Teams, die dann, die schaffen es dann auch. Und die Leute, die das verstecken vor sich, vor ihren Gründerkollegen, vor den Gesellschaftern, dann kannst du es auch nicht lösen und dann wird es oftmals zu schwer. Also da gibt es so eine ganz starke Korrelation, dass ich sagen muss, Kommunikation im Team, aber auch im erweiterten Gesellschafterkreis mit Mitarbeitern ist A und O aus meiner Sicht.
Also du siehst, das, also innerhalb sozusagen des Investoren-Reportings siehst du, dass einfach, es gibt Teams, die legen transparent offen, okay, das läuft nicht gut und wissen eigentlich auch, okay, gut, jetzt kommt es zu einer toughen Diskussion, gehen da aber entsprechend rein Und es gibt dann die anderen, die oft nicht so erfolgreich sind, die es mehr oder minder verschleiern und nicht in sozusagen in diese Diskussion entsprechend reingeht, die vielleicht auch unangenehm sein kann.
Genau, unkommentierte Zahlen schicken, die Zahlen dann verspätet und so. Und ich meine damit nicht, dass natürlich Teams, die erfolgreich sind, gerne die Reportings rausschicken. Wir haben Teams bei uns, die haben investiert und dann gab es erstmal 9 bis 12 Monate einfach totale Flatline, weil es überhaupt nicht funktioniert hat. Man hat sich den falschen Markt ausgesucht, das Produkt funktionierte nicht. Das ist fein, die Gründer und wir haben uns beide geirrt, wunderbar, war aber ein resilientes Team. Schauen sich links und rechts an, was kann man machen. Aber diese Phase, das war bestimmt für das Team nicht leicht. Die haben dann halt Flatline berichten müssen und dann erzählt. Und das ist, und ich weiß, dass die bestimmt harte Diskussionen hatten und sich auch mal hinterfragt haben, warum habe ich das gemacht? Wie funktioniert das gerade? Aber das hat dazu geführt, dass das Team es geschafft hat, den Pivot hinzukriegen. Die Investoren sind an Bord, investieren weiter. Das ist einfach das hat so viel Auswirkung, wenn man das schafft, untereinander und mit den Wegbegleitern zu kommunizieren, das ist so viel wert, weil man ist gefordert, halt dieses Sounding Board, was Investoren oft sein kann, auch zu nutzen. Du musst dann sagen, ey, wir haben hier ein Problem und ich, wenn du das, deswegen ist auch Investoren an Bord zu haben, nicht nur gut, weil sie Geld mitbringen, sondern weil du auch einen Grund und eine Chance hast, zu reflektieren einmal im Monat beim Call zum Beispiel mit den Investoren. Das ist ein ganz großer Wert. Nicht, dass die Investoren wissen, da lang oder da lang ist besser zwingend, sondern einfach nur, du hast einen Austausch, du stellst Fragen und kriegst mehrere Antworten und kannst dann entscheiden, aber du bist gezwungen, dich zu beschäftigen.
Ja. Ich glaube, das Thema, was da rauskommt, ist es gibt ja diese Kaskade von Dysfunktionen von Teams. Alles fängt mit Vertrauen an, aber wenn kein Vertrauen da ist, dann kommt es dann halt auch nur zu einer Konfliktvermeidung oder offen in den Austausch zu gehen, wenn was nicht gut läuft. Und du hast es gerade beschrieben, wie es dann sozusagen mit euch ist als, sag ich mal, erweitertes Team, ja. Aber wenn das oft sozusagen vielleicht dann nicht mit euch entsprechend möglich ist, kann es auch sein, dass da vielleicht auch intern Themen sind, wo man sagt, okay, gut, das ist jetzt unangenehm, wenn ich jetzt hier als derjenige, der Sales macht mit dem Product, weil das irgendwie nicht läuft, wenn ich mit dem nicht offen reden kann und vielleicht auch, ich weiß, ich bringe da was auf, das wird den, in Anführungszeichen, der wird es auch persönlich nehmen, weil er halt so investiert ist. Aber wenn ich das nicht offen kommunizieren kann, das Vertrauen nicht da ist, dass man sozusagen darüber offen redet, wird es halt dazu führen, dass man auch nicht gemeinsam den bestmöglichsten Lösungsraum evaluieren kann und zur bestmöglichsten Entscheidung kommt. Und wozu kann das führen? Dass gar nichts geändert wird oder dass vielleicht schlechtere Entscheidungen geführt werden. Und das führt ja beides zu einer Verlangsamung.
Verlangsamung, falsche Entscheidung und ich habe im ganzen Gespräch meinen Investorenhut auf, den kann ich nicht verlassen. Das meine ich lange und zu gerne.
Wir haben ja auch die Perspektive eines Investors jetzt.
Genau, das muss man auch, das ist ganz klar, das darf man nicht vergessen, ne? Aber das Thema ist, ich würde das auch nicht uns als Investoren, als Venture Capitalist da in den Vordergrund stellen, weil es ist mir genauso recht und ich bin immer dafür, wenn Gründerinnen und Gründer mich fragen, Mensch, wir brauchen hier einen Mentor, ein Mentoring-Programm oder ich brauche so ein bisschen Entwicklungs-, Persönlichkeitsentwicklung als CEO oder ich brauche, also egal welche Art von Beratung oder als Enablement da ist, bin ich immer total dafür, weil nicht immer ist der Gesellschafterkreis und der Investor das die Vertrauensperson, mit der man alles besprechen sollte, überhaupt nicht. Das ist ganz klar, da bin ich Realist. Aber dass man spricht, das ist das Entscheidende. Deswegen bin ich immer dafür, wenn da mich jemand fragt, haben wir nicht budgetiert, wollen wir das nicht machen?
Genau, ich meine, das ist auch eine Aufgabe von euch, als Partner, sage ich mal, so viel Vertrauen entsprechend aufzubauen, dass man auch sagt, okay, das läuft jetzt scheiße. Ich weiß, die könnten aber auch es auch zu teilen. Also das ist ja es liegt nicht an dem Team, es liegt auch an euch als, sage ich mal, erweitertes Team und als Partner, da dieses Vertrauen von Anfang an, sage ich mal, so einen sicheren Raum zu schaffen, in dem ihr dann
sehr viel Fingerspitzengefühl sprecht. Und sehr viel Respekt, weil da, ich meine, der Gründersitz, das Seat ist so hot, da muss man auch den Respekt wahren auf der Investorenseite, ist mir immer sehr wichtig, weil da in der Haut steckt nur einer drin, nämlich die Gründerin oder der Gründer. Ja, aber ich bin da voll bei dir, das ist key.
Okay. Alex, 11.34 Uhr, ich wusste, dass du um 11.30 Uhr mit vielleicht 5 Minuten
alles gut
musst. Ich danke dir für das Gespräch. Das war jetzt Winning Teams from Seed to Series B, die zweite. Wir haben auch für diejenigen, die die erste gehört haben, den Namen ein wenig angefangen, abgeändert. Das hieß erst Build to Win, aber ich wollte es jetzt einfach simpel zum Punkt bringen. Ja. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere für eure Reise mitnehmen. Freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Und Alex, ich glaube, es wird irgendwann noch mal eine Folge 2 geben, weil wir hatten im Vorgespräch noch ein paar andere Themen. Ja. Aber wie es so ist, die Zeit ist immer zu knapp.
Das ist, also ich freue mich sehr, dass du mich da eingeladen hast, weil die Themen sind mir so wichtig. Ich könnte da stundenlang mit dir drüber sprechen. Ja. Können wir auch sonst beim Bier nochmal weitermachen, weil ich das so spannend finde. Und vielleicht hast du ja in den nächsten Folgen auch nochmal so Series A, Series B Investoren, die ja nochmal so eine größere Brille haben für ein größeres Team. Das wäre auch für mich spannend.
Genau. Ja, genau. Darum geht's ja auch wirklich jetzt, verschiedene Perspektiven einzufangen, und aber auch in den verschiedenen Phasen gibt es verschiedene Herausforderungen. Und wie gesagt, Level 1 ist ein anderes wie Level 2. Ja? Und da braucht man vielleicht eine andere Aufstellung, da braucht man vielleicht auch nochmal andere insgesamt Fähigkeiten. Aber genau, die Reise geht weiter, und genau, ich halte dich auch auf dem Laufenden. Also, bis dann.
Vielen Dank, Florian.
Danke. Bis bald. Ciao.
Das war Winning Teams from Pre-Seed to Series B. Unterstützt mich, indem ihr meinen Kanal abonniert. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.